Also nach der ersten Sendung hat meine Mutter angerufen.
Oh ja.
Als in die erste Ausstrahlung. Mhm. Hat mir schon, ich habe ihr ein bisschen erzählt, wie das so war in Mailand so und was ich da mache. Und meine Mutter, Dann lief die erste Sendung. Meine Mutter rief so, ich weiß noch, dass direkt nach der Ausstrahlung das Telefon klingelte. Ich dachte, ach du Scheiße. Weißt du, was meine Mutter gesagt hat? Mhm. Junge, du hattest einen Anzug an. Das war alles.
Das war gut.
Fand das so schön, dass ich einen Anzug an hatte.
Puh, nochmal Glück gehabt. Hugo Egon Baldors Mutter hätte sich ja auch über die halbnackten Frauen beschweren können, die die Rateshow Tutti Frutti in den 90er Jahren zu einem Fernsehaufreger machten. Hugo Egon Balder hat die Aufregung nie verstanden. Nehmt doch nicht alles so ernst, ist bis heute sein Credo. Der 73-Jährige war und ist der Lässige unter den Fernsehmachern, der Erfolge genauso cool hingenommen hat wie Pannen und Pleiten. Mir hat Hugo Egon Balder sehr schön und natürlich völlig unaufgeregt erzählt, wie das bei ihm alles angefangen hat, warum seriöse Rollen auf der Bühne für ihn wirklich nicht das Richtige waren und warum sein Casting bei Radio Luxemburg für ihn bis heute unvergessen ist. Ich wünsche viel Spaß.
Assenheimers Promi Talk von SWR 4.
Hugo Egon Balder ist bei mir. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch. Guten Morgen.
Hugo, dir geht's gut?
Mir geht's gut, ja.
Ich hoffe, du hast nichts Schweres gegessen jetzt hier, bevor du zu mir reingekommen bist.
Nee, habe ich nicht. Nee, ja, nee.
Du weißt, warum ich frage?
Nee, warum?
Weil du dazu neigst, einzuschlafen. Wenn man dir vor der Show was gibt,
das ist richtig, ja.
Dann ist die Gefahr, dass du bist tatsächlich mal in einer Show eingeschlafen.
Ich bin bei genau in dem eingeschlafen, ja.
Und wer hat dich geweckt?
Frau von Sinnen hat mich geweckt. Ich hatte so einen Hunger vorher. Ich mache das nie normalerweise. Und ich bin so ein McDonald's-Freak. Ich weiß, das ist furchtbar, aber ich bin es halt nun mal. Und hatte einen Wahnsinnshunger und habe mir vorher 3 Royal Käse eingepfiffen. Und bin wirklich in der Sendung eingeschlafen. Und ich bin aufgewacht, als Frau Sinn mich anbrüllte, Herr Balder, schlafen Sie? Und ich habe gesagt, ja, seien Sie mal leise. Und die alle haben gedacht, das gehört zur Sendung. Das ist immer das Schöne, dass die Leute immer denken, das gehört dazu. Mhm. War aber nicht so. Aber es war lustig.
Ja, was da aber schon rauszuhören ist, du bist schon, man sagt, glaube ich, du hast so einen Ruhepuls von 12 wahrscheinlich, oder? Du bist unglaublich, unglaublich cool. Machst dir wahrscheinlich vor Sendungen auch nie wirklich Sorgen.
Nee, überhaupt nicht. Warum sollte ich? Ich meine, es kommt natürlich immer darauf an, was man macht. Es gibt ja auch Sendungen. Es gab ja auch Sendungen, wo ich lange probieren musste vorher und das noch. Das geht mir auch um den Wecker. Aber so genial daneben, da muss man gar nichts machen. Also null. Wir essen vorher, also ich wenig.
Ja, aus gutem Grund.
Ja, ja. Und dann gehen wir raus und machen das. Ja.
Aber du weißt natürlich, dass das Umfeld da zum Teil wahnsinnig aufgeregt ist. Da gibt es natürlich Leute, für die ist das der wichtigste Tag ihres Lebens und der wichtigste Job ihres Lebens, wichtiger als Herzchirurg und Jetpilot zusammen. Und dann da cool zu bleiben?
Aber ist auch nicht mehr so heute. Also die Damen und Herren, die ich mehr genial daneben habe, die sind alle so professionell und da ist auch keiner mehr aufgeregt von denen. Überhaupt nicht. Gar nicht.
War das was dich gestört hat, dass zum Teil der Beruf schlicht zu ernst genommen wurde?
Ja, immer. Also das stört mich auch heute noch teilweise, diese Wichtigkeit. Dass ich also meistens sind das ja Leute hinter den Kulissen, die sich so wichtig nehmen. Ich rede jetzt nicht von dem Team im Studio, sondern die Leute, die also irgendwo in irgendeinem Hochhaus sitzen. Das ist immer mein Problem, wo ich immer sage, Leute, bleibt doch mal locker, es ist doch alles, wir machen doch nur Unterhaltung, mehr machen wir doch nicht. Mehr ist doch nicht mehr, also es stirbt ja keiner dabei.
Ne? Ja. Findet man aber wahrscheinlich manchmal kein Gehör, oder? Die Aufgeregtheit bleibt und tatsächlich die Angst, was falsch zu machen, ist wahrscheinlich heute noch größer, als es früher war, als du bei RTL die Fernsehlandschaft mal durchgemischt hast.
Ja, ich weiß auch nicht, woran das heute liegt, keine Ahnung. Also alle sind mutlos, so ein bisschen. Warum eigentlich? Es gibt doch keinen Grund. Ne? Obwohl, es gibt viele Gründe, aber man muss ja auch mal ein bisschen Mut haben.
Wir können nachher noch ein bisschen nach vorne schauen, wie Fernsehen funktionieren könnte, wenn...
Habe ich keine Ahnung. Keine Ahnung.
Ich hätte jetzt gesagt, wenn einer, dann du.
Nee. Also wenn ich das wüsste, dann würde ich jetzt auf einer meiner Inseln sitzen. Und wenn mich einer anruft und sagt, was soll ich machen, sage ich, überweis mir mal eine Million, dann sage ich es dir.
Ja, genau.
Aber ich weiß es nicht. Keiner weiß es.
Okay, dann schauen wir mal, was jetzt gerade aktuell lief. Genial daneben. Ich glaube, das dritte Revival.
Ja, so ähnlich.
Ja. Sehr erfolgreich. Ja. Deshalb wurde nachbestellt.
Es wurde nachbestellt, ja.
Ist das der Weg gerade, so scheint es zumindest, dass man in die Vergangenheit geht, da die Perlen rausfischt und die dann neu auflegt?
Naja, also genial daneben war ja... Es ist ja kein Retro in dem Sinne. Ich meine, so groß war die Pause ja noch nicht, die wir gemacht haben. Und wenn damals nicht bei Sat.1, 2011 glaube ich war es, der Wechsel stattgefunden hätte, dann hätten wir das auch weitergemacht.
Wechsel in der Chefetage?
In der Chefetage, ja. Und das ist dann aber immer so. Ich kenne das ja beim Theater auch so. Kommt der neue Intendant, dann kommt der neue Besen und dann wird erstmal alles geändert. Und möglichst nichts machen, was der Alte gemacht hat, weil das geht ja nicht. Also auch die Erfolge werden weggehauen. Und so war es bei Sat.1 damals auch. Und deswegen waren wir also auch raus. Nicht nur wir, es waren ja viele Sachen raus. Aber das war auch der Punkt, an dem Punkt ging der Laden in die Grütze. Und da ist er leider heute noch. Nicht? Das ist ja das Traurige an der ganzen Geschichte. Ja, und dann kam das wieder und dann haben wir es wieder gemacht. Und dann sind ein paar Sachen passiert, mit denen ich nicht einverstanden war. Also dieses genial daneben Quiz jeden Tag zu machen unter dem Namen, habe ich sehr gewarnt, laufend gewarnt. Aber ja gut, da kann man sich da auch nicht durchsetzen. Im Nachhinein war es ein Fehler, aber gut, es ist passiert. Und so verlief sich das Ganze dann. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das geht dort nicht mehr. Und dann habe ich von mir selbst gesagt, so kannst du nicht weitermachen. Und habe dann gesagt, ich höre mal auf damit. Und dann kam RTL 2 und sagte zu Otto Steiners, der Produzent von Konstantin, wir machen, dann machen wir das. Und das ist ja im Prinzip wurscht, wo die Sendung läuft. Wenn die Leute es sehen wollen, gucken sie es. Und wir haben ja jetzt gesehen, dass sie es sehen wollen. Und das Ding ist zeitlos. Also das kann man ja noch 20 Jahre noch machen. Also nicht mit mir jetzt. Aber. Obwohl, man,
warum
weiß,
nicht?
Man weiß es nicht.
Warum nee, ich glaub's nicht. 72?
Nee. 73.
73. 73. Ja, ja. War ich höflich.
Ja, vielen Dank.
Du bist diesen Revivals gegenüber, glaube ich, aber auch ein bisschen skeptisch, oder?
Ja, ich bin da so gespalten. Ne? Ich sage mir, auf der einen Seite ist es gut, mal so ein Ding zu zeigen, auch für die jüngere Generation. Ich habe selber zwei Kinder, 22, 23, die sich das angucken und sagen, mein Gott, Papa, das darf ja nicht wahr sein. Ich finde das dann lustig. Aber die Frage ist, macht man es mit neuen Leuten? Erstens, und zweitens, macht man es wieder in Serie? Da bin ich sehr, sehr skeptisch, ob das funktioniert. Also wenn, würde ich es machen, aber mit den Originalleuten, sofern sie noch leben und sich nicht dann in dem Alter irgendwie durch die Kulissen schieben lassen müssen, weil sie es nicht mehr können. Aber dann auch wirklich nur einmal. So als Event so. Wir machen das nur einmal und dann ist gut.
Aber da, wenn was Erfolg hat, dann will man den natürlich in Serie wieder bringen.
Naja, klar will man das. Die Frage ist nur, wie lange dauert das dann? Nicht? Und das ist ja immer das Problem. Der Sender muss ja entscheiden, okay, wie viele Folgen machen wir denn jetzt? Machen wir jetzt erstmal 3 oder machen wir jetzt gleich 12? Man weiß ja nicht, was passiert dann. Nicht? Es kann ja nach der dritten Folge, kann es ja so gut gelaufen sein, dass die alle sagen, oh, hätten wir mal mehr gemacht. Und dann kommen die Jungs an und Mädels und sagen, okay, dann wollen wir auch ein bisschen mehr Kohle haben. Und dann geht das wieder los von vorne. Mhm. Also das ist natürlich auch eine Mutfrage des Senders. Aber das kann man einfach nicht wissen. Also das geht nicht. Da muss man einfach auf sein Gefühl hören und sagen, ich glaube, es wird so, man kann genauso gut falsch liegen. Ich habe schon so oft falsch gelegen in meinem Leben.
Aber Grunddiagnose ist schon, es fehlen eigentlich neue Ideen und der Mut dazu. Und deshalb geht man dann zurück.
Also etwas ganz neu erfinden ist ein Problem. Also das ist wirklich schwer. Also, wenn ich mir jetzt, also Joko und Klaas zum Beispiel, die sind klasse, die beiden. Das ist wirklich toll. Aber die machen das natürlich alles in der heutigen Form, so wie man es heute machen kann oder machen muss. Im Prinzip ist es ja nicht weiter als auch ein großer Quatsch. Den hat man aber schon vor 50 Jahren gemacht, nur anders, weil es die Technik noch nicht gab und weil es Internet nicht gab und das nicht gab und das nicht gab. Also im Prinzip kommt alles wieder. Man kann auch heute eine alte Nummer machen, wenn man sie auffrischt und wenn sie dann funktioniert, ist es ja gut. Die Frage ist nur, findet man einen Sender, der da auch hintersteht und sagt, wir machen das. Als wir mit Samstagnacht angefangen haben, das haben wir auch nicht erfunden. Da gab es ja Saturday Night Live als Vorbild, also das war ja auch nicht neu. So, und gut, es ist aber ein Risiko für den Sender. Ne?
Weil du Samstagnacht ansprichst, war natürlich ein Riesentalentschmiede, Olli Dietrich, Wiegald Boning, Esther Schweins, die sind ja alle nachher richtig was geworden.
Ja.
Und weil wir vorhin auch gesagt haben, du bist so der coole Hund, der sich eigentlich nie aufregt. Leute, die da damals dabei waren, die haben gesagt, als du da hinter den Kulissen ja gearbeitet hast, da warst du richtig im Stress und hast manchmal das auch so nach außen getragen. War das die stressigste Fernsehzeit deiner Karriere?
Ja, absolut.
Warum?
Naja, weil man ja auch verantwortlich war für den ganzen Drissen, den man da gemacht hat. Und mein Partner, der Herr Drexler und ich, wir haben das ja zusammen gemacht, wir hatten eine bestimmte Vorstellung von dem Ding. Und immer wenn was nicht so lief, wie wir uns das so gedacht haben, und es lag wirklich an Dummheiten, dann bin ich ausgetickt, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also ich sag mal ein Beispiel jetzt. Ja. Wir hatten zum Beispiel ein Sketch, da spielte ein Telefon die Hauptrolle. Ja. Das war wichtig. Also ein Telefon war das entscheidendste Element in dieser ganzen Nummer. Und wir hatten einen Requisiteur und der musste ja alles dann besorgen für diese Sachen, die wir gemacht haben. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass der das auch vorher gelesen hat. Und dann saß ich da in meinem Büro rum und guckte auf den Monitor, wie die unten probten. Und ich habe immer zu Jackie gesagt, sag mal, wo ist denn das Telefon? Das gibt's doch nicht. Ich habe kein Telefon gesehen. Und bin ich runtergegangen ins Studio und da war ein Telefon. Da stand ein schwarzes Telefon auf einem schwarzen Tisch.
Oh, yeah.
So, und da bin ich ausgetickt. Das sind so, das waren so die Sachen, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's. Also, mhm. So, aber an sich, gut, so schlimm war es nicht. Es ging mir auch immer nur um die Sache.
Mhm. Also,
ich habe den Autoren, die wir hatten viele Autoren, die in einem Raum saßen ohne Fenster. Ich habe denen auch immer gesagt, wenn ihr einen guten Gag macht, male ich euch ein Fenster. Aber wir verstehen das alle immer noch sehr gut, weil die alle wussten, es wird nie persönlich. Es geht immer nur um die Sache.
Ja. Wir haben ja schon über Mut gesprochen. Das war damals, RTL war damals, glaube ich, mutig.
Oh,
weil
ja.
Ihr habt auch die Werbetreibenden, also die Firmen, die Werbung geschaltet hatten bei RTL, die habt ihr nicht geschont.
Die haben wir zur Weißglut getrieben.
Ja, da gab es dann böse Anrufe aus den Chefetagen.
Wir hatten an sich jeden Montag von Thomas einen Anruf. Ob das die Kirche war oder ob das die Werbetreibenden war. Aber Dr. Thoma war das alles wurscht. Der hat gesagt, macht's weiter. Das ist gut. Also Procter & Gamble hat wohl, glaube ich, mal angedroht, den gesamten Werbetat irgendwie rauszuziehen, weil wir eine Nummer gemacht haben. Es gab damals diese Spalttabletten.
Kopfschmerz.
Ja, Kopfschmerztabletten, Spalttabletten. Mhm. Da gab es eine Werbung, wo ein Typ da irgendwas erzählte und am Schluss sagte, Spalt schaltet den Schmerz ab, schnell. Und wir haben daraus gemacht, dass Olli Dittrich irgendwas erzählte von Männern, die von der Arbeit kommen und so müde sind und die Frau will immer und will immer und will immer. Und dann haben wir das Ding hochgehalten, da stand da drauf, Schmerz, schaltet den Spalt ab. Da war die Hölle los. Das war unfassbar. Da wurde angedroht, alles. Aber wie gesagt, Thomas war anders und hat gesagt, macht's. Und das ist noch nichts passiert, nicht? Und die Kirche hat sich jede Woche beschwert. Und wir haben ja nie jemanden persönlich angegriffen. Mhm. Es ging ja nur um Institutionen und das ist halt Satire, muss man machen.
Ne? War eine sehr, sehr coole Sendung und, wenn ich das richtig raushöre, auch eine Zeit, wo man einfach machen durfte.
Ja, wir durften
machen. Geht's raus und spielt Fußball.
Genau so, wir durften machen, was wir wollten.
Mhm.
Es hat von der RTL-Seite hat sich niemand eingemischt. Es gab ein paar Versuche von Marc Conrad, dem Programmdirektor damals, der das Ganze mit ins Leben gerufen hat. Der ist ja schuld daran, dass wir das alles gemacht haben. Dass der mal so versucht hat, könnte er nicht mal so ein bisschen und den und so. Wo wir dann gesagt haben, okay, Marc, machen wir. Haben wir aber nicht gemacht, ist ihm gar nicht aufgefallen. War alles gut.
Mhm. Geh mal ein bisschen zurück auf deine Anfänge. Die sind nämlich interessant, wenn man dich jetzt so als den lässigen Fernsehmann und Theatermann sieht. Du wolltest eigentlich Dirigent werden. Hat aber, glaube ich, nicht so lang bis zur ersten Beatles-Platte, oder? Hat der Wunsch gehalten. Ja, wann kam die erste Beatles-Platte?
Da war Feierabend, das muss so 63 gewesen sein. Mhm. Ja, dann war Schluss. Ja. Ich habe in 4 Jahren Klavierunterricht gelernt und hatte die ganze Zeit Unterricht und wollte dann wirklich aufs Konservatorium und hab dann zu Hause immer Dirigieren geübt von dem Plattenspieler meines Bruders zu Elvis, völliger Schwachsinn. Und hab dann aber irgendwann gemerkt, dass ich nicht dirigiere, sondern den Rhythmus mache. Und dann hat mir meine Mama ein Schlagzeug gekauft, dann kamen die Beatles und damit war die Sache erledigt.
Und damit war der Bub dann fast schon aus dem Haus, weil du bist, glaube ich, direkt in eine Band und ganz früh schon rumgezogen.
Ja, ja, ich bin, naja, gut, ich habe die erste, glaube ich, habe ich mit 14 gegründet, da war nur in der Schule. Und dann war ich mit 16 bin ich nach England getrampt mit meinem damaligen Freund Bernd, mit unserem Bassisten. Und es war natürlich 60er Jahre, 1966 London, das war schon eine geile Nummer.
Und was hast du deinen Eltern gesagt, welche Studienfahrt ihr da unternehmt?
Nee, ich habe meinen Eltern gesagt, wir haben dort Gasteltern, die der Bernd also besorgt hat und so weiter. Und es ist auch alles geklärt mit der Fahrt und es war überhaupt nicht geklärt. Wir sind getrampt und haben im Trafalgar Square gepennt und Victoria's Station und Skara. Ja, aber meine Eltern haben das alles. Ich bin ja wohlbehalten wieder nach Hause gekommen. Hatte genau noch 30 Pfennig für die S-Bahn. Der Rest war weg. Und meine Eltern haben das alles mitgemacht. Mit 16 durfte ich jedes Wochenende mit der Band in Lüneburger Heide fahren. War alles gut.
War das bewusst die lange Leine oder hatten die einfach, die hatten 2 Bekleidungsgeschäfte, glaube ich?
Meine Eltern waren,
hatten die einfach Stress und haben gedacht, komm, der Bub, schon.
Nee, es war, glaube ich, was anderes. Also ich war so der Nachkömmling. Mhm. Nicht? Es gab ja einen Sohn aus der ersten Ehe meines Vaters, einen Sohn aus der ersten Ehe meiner Mutter, also meine beiden Stiefbrüder. Und ich war so der Nachkömmling. Meine Mutter war ja schon 40, als ich auf die Welt kam. Ja. Das war 1950 ein biblisches Alter.
Mhm.
Und die haben mich halt verhätschelt von vorne bis hinten. Das muss ich mal so sagen. die war noch manchmal streng, aber jetzt nicht so. Und sie haben ja, aber sie haben ja auch deswegen alles erlaubt, weil ich im Prinzip auch sie nie enttäuscht habe. Also ich habe nie irgendwas gemacht, wo sie hinterher sauer waren.
Das ging? Also wildes Leben und trotzdem alles so im Rahmen gehalten, dass die Eltern nicht sich große Sorgen machen mussten?
Nee, es war alles easy. Die haben mir auch vertraut. Also als ich dann, zum Beispiel als ich das Schlagzeug bekommen habe, wo mein Vater plötzlich merkte, der kann ja richtig spielen, dann war das auch mit der Band kein Problem. Das war nur immer peinlich, wenn wir in Berlin gespielt haben, in den Jugendclubs, und irgendeiner auf der Bühne sagte, du, dein Vater kommt. Es war mir so peinlich, weil der ging auf die Bühne und sang mit. Das war voll.
Jetzt ehrlich?
Ja, ja. Es war irre. Also im Nachhinein, heute finde ich das klasse. Aber ich weiß auch, wie es meiner Tochter geht, wenn ich rumalber in der Öffentlichkeit, wenn die zu mir sagt, Papa, lass es bitte. So war das bei mir damals auch. Heute finde ich das gut. Aber das hat mir immer gezeigt, dass meine Eltern das auch so gesehen haben wie ich, nämlich einfach locker so. So, jetzt. Also Erziehung war jetzt nicht so das große Thema bei uns zu Hause.
Ja. Ist das was dir dann später auch geholfen hat? So, ja, also ich glaube, das Wort locker, das trifft auf dich einfach wahnsinnig gut.
Pragmatisch. Man muss pragmatisch denken. Nicht immer alles rumdiskutieren stundenlang. Mein Gott, na klar gibt es Sachen, über die man reden muss. Völlig normal. Aber es gibt auch Sachen, die man zerreden kann. Mhm. Ich bin pragmatisch erzogen worden. Das liegt aber auch wahrscheinlich an meinen Eltern, die genauso waren.
Ja.
Und man muss halt Dinge sehen, dann muss man sich eine Meinung bilden. Die kann man ja auch mal ändern, wenn sie falsch ist. Aber ewig dieses... Wenn ich mir heute Talkshows angucke im Fernsehen, ich denke immer, junge Kinder, kommt doch mal zum Punkt. Mein Gott, ist das teilweise ein Gelaber. Das ist traurig. Ja, ist so.
Du sagst, deine Eltern waren pragmatisch. Ihr habt eine ziemlich heftige Familiengeschichte, vor allem mütterlicherseits, wenn ich es richtig weiß. Deine Mutter war im KZ Theresienstadt und wäre um ein Haar, ich glaube nur die berühmte deutsche Bürokratie hat es verhindert, um ein Haar nach Auschwitz gekommen mit ihrer Mutter.
Ja.
Magst du da drüber reden? Kannst du das erzählen?
Ja, habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Also im Prinzip verdankt meine Mutter ihr Leben Herrn Eichmann. Das ist schon eine dolle Nummer, der dann hingerichtet wurde in Israel, den sie dann aufgespürt haben in Südamerika. Meine Mutter hieß damals noch Leisersohn, erster Ehe, und war mit meinem Bruder Peter, mit ihrem Sohn, auf dem Bahnhof Grunewald, der berühmte Bahnhof, wo die Züge alle fuhren, und wartete da, und dann wurde Frau Leisersohn aufgerufen und meine Mutter stieg mit meinem Bruder in den Zug nach Auschwitz. Und Eichmann war da und hat dann festgestellt, dass dort kein Sohn vermerkt war, und hat meine Mutter wieder rauskommen holen lassen aus dem Zug. Es war wahrscheinlich eine andere Frau Leisersohn, die auch so hieß. Und so kam meine Mutter nicht nach Auschwitz, sondern nach Theresienstadt und hat das dann überlebt. Ne?
Mhm.
Ja, naja, gut, ist so.
Ich merke, dass du das auch pragmatisch...
Ja, meine Mutter hat es später auch pragmatisch gesehen. Ja. Hat auch gesagt, ja, Glück gehabt, Punkt.
Und dann auch nicht weiter, war das bei euch ein Thema?
Nein.
Einmal erzählt bekommen,
das war's.
Und dann war Ende.
Ja, ich habe auch mehrmals versucht, mit meiner Mutter zu reden, das war nicht möglich. Wahrscheinlich wollten meine Eltern nicht, dass ich da irgendwie mit irgendwie konfrontiert werde.
Aber du hast dich später, glaube ich, bist du nochmal auf Spurensuche gegangen?
Ich war in Theresienstadt.
Weil du vorhin gesagt hast, so der pragmatische Zugang zum Leben und auch nicht lang rum und nicht rummachen, sondern einfach mal gucken, was geht. Du bist Schauspieler geworden, weil dir eine Freundin auf der Straße gesagt hat, ich bin Schauspielerin, mach du doch auch mal. Andere denken sich ab ihrem vierten Lebensjahr, ich will auf die Bühne und die große Leidenschaft und so. Und du hast gedacht, bevor ich Taxi fahre, mache ich das? Oder?
Ich habe so viel ausprobiert. Ich habe Grafik studiert und war auf einer Kunstdings und all so ein Driss und habe Wäsche ausgefahren und Zeitung ausgetragen und Plakate gemalt und all mögliche. Ich hatte überhaupt keine Idee, was ich mal machen sollte. Und mit der Musik hatte ich einen Autounfall dann 1968 und da bin ich auf Birth Control ausgestiegen dann. Und das war auch gut so, dann hat es mir auch gereicht. Und ich habe ja bis zu meinem 23. Lebensjahr keinen Alkohol getrunken, nicht einen Tropfen. Und das war alles für mich, ja, es war auch eine tolle Zeit in West-Berlin damals. Man lebte so vor sich hin und mein Vater starb dann leider 1970, ist sehr früh gestorben. Und meine Mutter konnte mich auch nicht so sehr finanziell unterstützen, also musste ich halt irgendwas tun. Und habe ich halt gejobbt nebenbei und dann traf ich Simone auf der Straße, die übrigens heute Schauspiellehrerin ist in Konstanz. Und haben wir so gequatscht, was machst du denn? Und die sagt, ich bin auf der Schauspielschule bei Max Reinhardt. Ich sage, und, ist das lustig? Ja, sagt so, Mensch, weiß ich nicht. Ich hatte keine Ahnung. Und sagte, was machst du? Ich sage, ich weiß es nicht. Ich sagte, ja, geh doch auch mal. Aber sagt sie, geh mal nicht auf die Reinhard, ich habe auch einen Fehler gemacht, geh mal zur Else Bongers. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Und sagt sie, ja, das ist eine Lehrerin und bewirb dich doch mal. Ich sage, ja, was muss ich denn da machen? Sagt sie, ja, da musst du was vorsprechen. Damals hieß es noch Vorsprechen, heute heißt das Casting. Mhm. Ich sage, was soll ich denn vorsprechen? Hat sie mir einen Tipp gegeben, Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung.
Das ist ein Text, oder?
Nee, ist ein Stück.
Ein Stück?
Ja.
Du entschuldigst.
Ist ein Stück. Staatssatire, nee, ist ein Stück. Ja. Und da gibt's einen Dichter, der heißt Rattengift, und der hat einen Monolog über 3 Seiten. Und der sagte, den lernst du auswendig. Und das habe ich gemacht, habe das Stück aber nicht gelesen, weil ich eine faule Sau bin.
Also, tatsächlich?
Ja, klar. Das Stück nicht. Ich habe nur den Monolog. Ich hätte ja das Stück mal lesen können. Hätte ich aber gewusst, worum es geht. Wusste ich nicht. Habe also nur diesen Monolog gelesen. Meine Mutter hatte bei der Bongers angerufen. Die hat gesagt, ja, schicken Sie einen Jungen mal vorbei. Und dann bin ich dahin, in Berlin, Grunewald, ein Haus, unten im Keller ein richtiges Theater drin mit Bühne. Und dort kam Frau Bongers, ich habe dann erst später erfahren, wer da bei der alles war. Mhm. Knef, George, was weiß ich, die war Uferchefin und also eine dolle Frau. Gut, und ich kam dahin und da saßen dann mehrere Schüler und Schülerinnen da unten und dann sagte die Egon zu mir, ich meine, Rufname war Egon, sagte dann, ja, dann mach mal. Und dann bin ich da hoch und habe diesen Rattengift da, diesen Monolog gemacht. Das geht bei dem darum, dass er ein Gedicht schreiben will, ein Sonett schreiben will, aber nicht weiß, worüber. Mhm. Und das geht die ganze Zeit, er geht ans Fenster und überlegt und so und ist traurig und dies und jenes. Und am Schluss schreibt er darüber, dass ihm nichts einfällt, ein Sonett. So, das ist der Monolog, den habe ich gemacht. Und die Schüler saßen unten und ich merkte während des Monologs, wie die alle so wegkippten. So. Und Bongers saß versteinert mit ihrer langen Zigarettenspitze. Neben ihr saß ihr Hund, Bachi, ein Basset. Du weißt, wie ein Basset
guckt. Gucken, ja.
Und als ich fertig war, guckte mich der Basset an und guckte mich die Bongers an. Und die Bongers sagte ab und zu mal, während ich das machte, Ruhe, weil die Leute hinten nicht mehr konnten. Mhm. Und ich stand da oben und dachte, ja, und dann war erstmal eine lange Pause. Und dachte ich, ja, nu. Und dann sagte Bongers zu mir, du wirst Komiker. Punkt. Und dann war ich da. Dann war ich bei Else.
Und hast dann aber ja nicht nur auf Komik geübt.
Nee, da war mit Komik. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, es ging nur um ernste Sachen. Es ging um Mulala und der kleine Hai und alles. Den ganzen, der kleine Hai ist dieses Buch mit den ganzen Rededingern, Sprachübungen und so. Wusste ich dann.
Also machen, seriös ausgebildet.
Seriös ausgebildet, ja, 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 ja. Nur, also das war die Grundbasis, gelernt habe ich später. Gelernt habe ich am Theater.
Durch, zugucken, ja, abgucken.
Ich hatte dann das große Glück, dass ich dann direkt ans Schillertheater kam, was Frau Bongers gar nicht gut fand, weil sie wollte, dass ich in die Provinz gehe, was man ja auch macht dann erstmal.
Tingelt.
Ja, aber Dieter Dorn suchte für die Vögel von Aristophanes noch einen Storch. Und da ich sehr groß und sehr dünn war und auch sehr musikalisch, was ich ihm bewiesen hatte, hat er mich sofort engagiert und ich bekam einen Stückvertrag im Schillertheater. Mhm. Und daraus wurden dann 7 Jahre. Und dann hat es mir aber auch gereicht.
Aber nicht 7 Jahre Storch.
Nee, da war alles Mögliche drin. Ach, das war alles. Aber ich habe.
Ich kann mir halt überhaupt nicht vorstellen, dass du irgendwie im seriösen Fach da dann.
Das war das Problem. Das war das Problem, war ja. Mein Intendant, Herr Lietzau, hat oft genug zu mir gesagt: Bald, ja, was machen Sie denn da? Und ich sagte, ja, Lietzau, ich kann nicht anders. Aber gut, ja, so war es halt. Ich hatte einen Lehrmeister am Schillertheater, Stefan Wigger, der leider auch schon verstorben ist, der mich unter seine Fittiche genommen hat. Und mit dem habe ich ein Bühnenprogramm gemacht. Das hat er mit mir, nicht ich mit ihm. Stefan Wigger kitscht musikalisch und baldert stümpert auf seinen Instrumenten. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie es ist, wenn nach 2 Stunden das Licht angeht und 200 Leute können nicht mehr vor Lachen. Und da habe ich mir gedacht, das ist schön, das macht Spaß. Im Schillertheater gab es das nicht. Das war alles ernst. Das Schillertheater hatte für mich folgenden Vorteil. Ich habe viele Menschen kennengelernt, mit denen ich auch teilweise auf der Bühne stand, teilweise nur beim Zuschauen gesehen, aber von denen ich wahnsinnig viel gelernt habe. Das sind alles so Sachen. Und dann, nur das Schillertheater war ein Staatsbetrieb. Also ich kam mir vor wie im Finanzamt. Man geht da morgens rein und guckt auf den Plan, ob man in irgendeinem Stück drin ist. Und das war nach 7 Jahren. Dann kam der Intendantenwechsel, dann kam Boy Gobert, mit dem jeder ein Gespräch hatte, ich auch. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ich hätte gerne nach 7 Jahren zumindest mal in meinem Vertrag das, den, das und das und das. Mhm. Und der war auch ganz nett und hat gesagt, ja, das ginge jetzt erstmal nicht, weil er bringt ja noch Leute vom Thalia-Theater mit aus Hamburg und so weiter und so weiter. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, na, okay, dann gehe ich. Aber einfach so. Ich hatte überhaupt keine Aussicht, was ich machen wollte. Und hatte aber noch Vertrag bis nächstes Jahr. Und habe mich daran erinnert, weil ich habe ja nebenbei auch noch Musik gemacht. War auch so ein Zirkus mit dem Schiller-Theater. Sie können ja nicht Schlager singen und gleichzeitig Shakespeare spielen.
So. Du hast Erna kommt gesungen. War das da?
Erna, nee, es war später.
Es war später?
Das war in 80er Jahren, aber ich habe vorher schon ein paar Platten gemacht.
Ja, aber das, wenn man im seriösen Fach war, dann haben die das sehr ungern gesehen, dass man
gar nicht
Leben
rausgeht. Ja, das ging gar nicht. War immer Theater. Ja, und da war ich mal auf so einer Sendereise bei der Polydor 77 eine Langspielplatte gemacht, da muss ich auch so, dann geht ja immer so Sendereise, SWR auch und Radio Luxemburg. Und da war ich da und hab gedacht, was ist denn das für ein Laden hier? Das war irre. War komplett irre, als ich da war. Das ist ja Chaos pur hier. Und als ich dann gekündigt hatte beim Schlerter, habe ich mich daran erinnert und habe Frank Elsner einen...
Der war Programmchef?
Der war Chef von Radio Luxemburg und habe ihm einen Brief geschrieben, habe ich bei ihm beworben. Das war meine erste und letzte Bewerbung in meinem Leben.
Weil ich das Chaos angezogen hatte.
Ja, ich fand, na, es gab ja damals nur, es gab ja keine Privatsender in Deutschland. Mhm. Gab es ja nicht. Es gab nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich hatte ja auch vorher schon ein bisschen was gemacht beim RIAS mit Felix Knehmöller und so, ein bisschen Rundfunk gemacht. Also ein bisschen Ahnung hatte ich schon. Und dann habe ich mich beworben und bin mit meiner damaligen Freundin 6 Wochen nach Cannes in Urlaub gefahren. Und kam zurück und hatte 3 Telegramme, das gab's damals auch. Die Älteren werden sich erinnern. Ja. Da hatte ich 3 Telegramme im Briefkasten. Der erste Telegramm, Balder, Sie haben sich bei uns beworben, bitte melden Sie sich. Das zweite war so, es wäre schön, wenn Sie auch mal irgendwie mal von sich leuchten. Der dritte war dann, sagen Sie mal, sind Sie eigentlich völlig bescheuert? Wo sind Sie? Und dann habe ich da angerufen bei Radio Luxemburg. Und dann hatte ich Frau Matternet, die Sekretärin von Frank, am Telefon. Und sagte, sagen Sie mal, Sie haben auch nicht mehr alle Tasten bescheuert. Wir versuchen Sie die ganze Zeit schon zu erreichen, Frank Elsner. Würde sie gerne kennenlernen, kommen Sie mal nach Luxemburg. Mhm. Ja, dann bin ich da hingeflogen, hat RTL mir den Flug bezahlt, dann bin ich zu Radio Luxemburg geflogen. Es war im 79, im Oktober. Mhm. Mein Vertrag im Schiller Theater ging noch bis Ende Spielzeit 80, also so bis Juni 80 ging der Vertrag noch. Und dann war ich in Luxemburg und dann saß ich da in so einem Studio, war keiner da, ich habe gewartet, war so eine Glasscheibe, dahinter war ein Techniker und dann ging die Tür auf und dann kam Jochen Pützenbacher rein, der Chefsprecher, stellte sich vor, hallo, ich bin der Jochen. Und dann kam Frank rein, Elsner, hallo, ja, schön, dass Sie da sind. Und setzen Sie mal Kopfhörer auf. Und so. Dann ging die weg, ging so nach nebenan in den Raum da, bei der Technik. Ich saß da mit Kopfhörern und Frank sagte mir, so, Herr Balder, passen Sie mal auf, wir machen mal einen Test. Und ich dachte, ich muss jetzt irgendwas vorlesen. Und der sagte mir, Folgendes, einem Imker ist die Bienenkönigin entflogen, geben Sie mal eine Suchmeldung raus. Ich sage, bitte.
Das war die Aufgabe.
Das war die Aufgabe. Ich gebe Ihnen mal 30 Sekunden zum Überlegen, dann fangen Sie an. Und ich denke, was ist denn das für eine Scheiße hier? Und hab dann...
Weißt du noch, was du gesagt hast?
Ich weiß es nicht mehr. Ein völligen Schwachsinn erzählt. Ich habe der Bienenkönigin auch einen Namen gegeben. Und was, möchte die Königin dringend bitten. Und er hat eine solche Scheiße erzählt. Und als ich damit fertig war, drückte Elsner auf den Knopf und sagte zu mir, ich komme jetzt mal rüber, Balder, und sage Ihnen, warum Sie nicht geeignet sind für uns. Da habe ich mir gedacht, na gut, versuch's, hast es. Mhm. Dann kommt Elsner rein, geht auf mich zu und sagt, wann können Sie anfangen? Ich sage, wie jetzt? Er sagt, da war ein Witz, ich würde Sie gerne einstellen, wann können Sie anfangen? Ich sage, ja, ich habe noch Vertrag bis nächstes Jahr. Nee, ich brauche Sie jetzt im November. Ich sage, ja, nein, geht nicht, ich bin ja im Schillertheater, das regel ich. Dann hat er irgendwas geregelt und dann war ich aus dem Vertrag und war plötzlich bei Radio Luxemburg. Und daraus wurden dann 11 Jahre. Mhm. Das war dann die nächste Lernphase, die ich hatte.
Gute Zeit für dich, Radio?
Super, super, absolut super. Der erste, den ich kennenlernte, war der leider verstorbene Walter Freiwald. Mhm. Der war Musikredakteur, bei dem habe ich auch gewohnt, eine Zeit lang. Das war ein solcher Chaosladen, man kann es sich wirklich nicht vorstellen, aber es war großartig. Elsner hatte jeden Tag 4000 Ideen und von den Ideen wurden dann immer 2 umgesetzt, aber die waren es dann auch.
Ja.
Es war unfassbar da alles, nicht? Und dann ich dann da. Und das ging dann ziemlich schnell.
Wir haben ganz am Anfang mal gesagt, oder ich habe gemutmaßt, dass du relativ angstfreier Mensch bist, dass du dir keine großen Gedanken machst. Vielleicht auch der pragmatische Zugang, den deine Eltern dir vorgelebt haben. War es da auch so? Ich meine, du sitzt da am Mikro und das Rotlicht geht das erste Mal an. Boah.
Nee, ich hatte keine Angst, nein. Nein, ich habe nur immer gedacht, versuch's möglichst gut zu machen, damit du nicht gleich wieder rausgeschmissen wirst. Mhm. Und man muss sich ja auch mal vorstellen, ich habe im Schillertheater angefangen mit 800 Mark brutto.
Im Monat.
Hatte aber eine Wohnung für 600 Mark auf dem Kudamm. Ich war immer pleite. Mhm. Und war dann am Schluss, als ich ging, 79, bekam ich, glaube ich, 1000 Mark. So. Und dann kam ich zu Radio Luxemburg und als Elsner mich dann einstellte und sagte, Sie müssen mal anfangen und dann hat er gesagt, ich kann Ihnen aber nicht so viel geben am Anfang. Da habe ich schon gedacht, was kommt jetzt? Und dann sagt er zu mir, werden Sie mit 4.000 Mark einverstanden. Das ist wirklich, es war kein Quatsch. Ich bin erstmal umgefallen. Mhm. Ich meine, das war für mich unfassbar.
Ne? Ja. Neues Leben wahrscheinlich.
Komplett neues Leben, ja.
Du
komplett
hast damals so betont, dass du erst mit 23 das erste Mal Alkohol getrunken hast.
Ja.
Ich glaube dir nicht, dass du ohne Rauschmittel deine wilde Musikerzeit durchlebt hast.
Also die Musikerzeit habe ich an sich ohne Rauschmittel durchlebt.
Tatsächlich?
Ja. Ich habe erst angefangen zu kiffen, als die Band schon beendet war. 1969 habe ich zum ersten Mal gekifft.
Ja.
Und habe es dann aber sein lassen, als ich auf die Schauspielschule kam, weil die Bongos zu mir sagte, entweder du hörst auf zu kiffen oder du fliegst.
Hat die das direkt gesehen?
Sofort.
Tatsächlich?
Naja, entschuldige mal, wenn man morgens um 10 Uhr mit 10 Leuten auf der Bühne steht und Mulala Mulala machen muss und bekifft ist, kriegt man das nicht hin,
okay,
ohne sich dabei auszuschütten.
Oder? Ja.
Und da hab ich aufgehört. Und das also bis heute. Bis heute. Nie wieder. Nie wieder. Und das ist so. Ich brauch's auch nicht. Das war damals, ich habe es damals auch nicht gebraucht. Ich habe es nur gemacht, was alle gemacht haben. War so.
Mit 23 jetzt aber die Sauferei auch nicht mehr anfangen müssen.
Ja, nee, ich habe vorher nie getrunken. Ich hatte überhaupt keinen Bock. Und mein erstes Bier habe ich getrunken in der Künstlerkneipe Diener, als ich ins Schillertheater kam. Da ging's dann los. Ah. Weil da ging's nicht mehr. Nur mit Cola. Mhm. War unmöglich. Wurde man sofort rausgeschmissen.
Und du warst einer der wenigen, glaube ich, bei welcher RTL-Produktion, der rauchen durfte und seinen eigenen Feuerwehrmann neben sich sitzen hatte. Ist es richtig?
Mhm.
Der hatte einen Eimer Wasser und den hätte er zur Not über dich oder die Kulissen geschüttet, wenn es schiefgegangen wäre?
Nee, das war Herr Winkel, den gibt's heute noch.
Tatsächlich?
Ja, Winkel gibt's. Ich glaube, den gibt's heute noch. Also vor kurzem gab's ihn noch. Es gab zwei Leute im Studio, wir hatten das Studio in Hürth, bei der Magic Media Company. Es gab zwei Leute, die im Studio rauchen durften. Das war Rudi Carell und ich. Und mir hat man das zum Geburtstag geschenkt vom Studio. Irgendwann zu Samstagnachtzeiten. Und immer wenn ich da saß, kam Winkel mit einem Eimer Wasser, setzte sich neben mich und zündete sich eine Zigarre an.
Ehrlich?
Ja. Ist alles heute unvorstellbar.
Ich wollte gerade sagen, in den überkorrekten Zeiten heute.
Heute darf man im Studio noch nicht mal Flipflops anhaben. Auch das ist verboten. Es könnte ja
Verletzungsgefahr. Am Zehen Grundgelenk.
Ich glaube es alles nicht mehr, aber es ist so. Mhm. Ich habe ja Tutti Frutti in Mailand produziert. Mhm. Das Studio wäre von der deutschen Baupolizei nach 20 Sekunden geschlossen worden. Komplett.
Gut, Tutti Frutti war natürlich eher ein sensationelles Format.
Sensationell, auch kulturell jetzt hochwertig.
Ja, die Sittenwächter sind dir damals auch schon ganz schön an die Gurgel gegangen.
War mir wurscht.
Genau.
Völlig wurscht.
Und was aber eher das Problem war, keiner hat bis heute die Spielregeln verstanden. Wann gab es Länderpunkte?
Ja, nein.
Und wann durfte sich wer ausziehen?
Die meisten sind ja bis zum Länderpunkt gar nicht mehr gekommen, weil sie es gar nicht kapiert haben, was bis dahin überhaupt passierte. Und ich habe das auch nie aufgeklärt, weil der Thomas hat sich wirklich totgelacht hinterher, weil er so viele Briefe bekommen hat. Wir gucken das nur, weil wir die Spielregeln verstehen wollen. Und Thomas kam immer zu mir und sagt, Herr Walter, bitte schön, klären Sie nicht auf, machen Sie nicht, lassen Sie alles so, wie es ist. Das ist wunderbar. Nein, der Witz einer Sache war, wir haben ja alles in Mailand gemacht und im Originalstudio, der Italiener, da lief es bei Berlusconi, lief es jeden Abend, Colpo Grosso hieß das Ding. Und die Italiener haben dann immer vorproduziert und wir waren immer 2,5 Wochen da und haben fürs ganze Jahr produziert und haben alles übernommen, bis auf den Titel Colpo Grosso, den haben wir ersetzt durch Tutti Frutti. Aha. Aber der Computer war aus Italien und die spielten um Lire und wir spielten um Punkte.
Ach so.
Das heißt, wenn jemand eine Krawatte ausgezogen hat, habe ich 100.000 Punkte vergeben.
Das war Inflation.
Das war Inflation. Das hat kein Schwein verstanden. Und das haben wir auch nie aufgeklärt. Dadurch ist das alles entstanden. Zum Schluss hatte einer 6 Millionen Punkte und bekam dann einen Länderpunkt, wenn er die Punktzahl erreicht hat. Das war wirklich so.
Ja.
Und wir haben uns dann, wir haben uns totgelacht.
Und diese strenge Kritik von zu Hause war dir völlig egal? Hast du einfach Spaß gehabt und gesagt, komm, wird schon irgendwie weitergehen?
Also nach der ersten Sendung hat meine Mutter angerufen.
Oh ja.
Als die erste Ausstrahlung war. Mhm. Die hat mir schon, ich habe ihr ein bisschen erzählt, wie das so war in Mailand so und was ich da mache. Und meine Mutter, Dann lief die erste Sendung und meine Mutter rief so, ich weiß noch, dass direkt nach der Ausstrahlung das Telefon klingelte. Ich dachte, ach du Scheiße. Und weißt du, was meine Mutter gesagt hat?
Hm?
Junge, du hattest einen Anzug an. Das war alles.
Das war gut.
Ich fand das so schön, dass ich einen Anzug an hatte.
Ja.
Hatte ich auch, glaube ich, nur. Nee, ich hatte immer einen an, ja.
Wirklich ein Fernsehmeilenstein.
Ja, heute wäre das stinklangweilig.
Ja. Weil man heute keinen Skandal mehr setzen kann? Oder
mit Tutti Frutti nicht, nein. Da muss man sich schon, was weiß ich was machen. Die Japaner machen so schöne Sendungen, wo sich Leute dann Nägel ins Ohr hauen und so. Oh. Das machen die wirklich.
Das will man dann wirklich nicht
sehen. Nee, das
will man nicht sehen. Aber was viele mit großem Vergnügen angeschaut haben, Hugo, ist Pastewka.
Ja.
Die Serie Bastian Pastewka, ein großartiger Komiker, spielt sich selbst.
Ja.
Und du dich auch.
Wir haben uns alle selber gespielt.
In der Serie. Ja. Und man fragt sich dann natürlich immer, wie authentisch war das? Du warst auch da sehr cool, sehr lebensfreudig, gerne schöne Damen um sich gehabt und kein Kind von Traurigkeit. Durftest du dich da sehr einbringen oder musstest du da eine Rolle spielen?
Ich musste mich gar nicht einbringen, weil der Autor, Bastian hat es ja immer zusammengeschrieben mit mehreren Autoren, unter anderem mit Chris Galitnecki, ein Autor, den ich lange kannte. Der hat zum Beispiel, war ja eine Folge, da war ja meine eigene Beerdigung.
Ja, stimmt.
Da hat er mich vorher angerufen, ob er sowas schreiben kann.
Ja.
Das war das einzige Mal. Und ich sagte, ja, mach, klar. Ansonsten, wo ich immer nach dem Sex Schlagzeug spielen musste und so, das hat er alles erfunden.
Ja, ja. Also, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, ob das erfunden war. Aber du hast da in dieser Folge, erfindest du, oder du simulierst quasi dein Ableben und deine Beerdigung, weil du irgendwie auf der Steuer-CD warst.
Genau. Ja. Okay. Und da habe ich gesagt, ja, mach das mal, schreib das mal. Ja. Und ich kann mich noch an die Dreharbeiten erinnern. Ich verkleide mich ja da als Rabbi, bin dann Rabbi. Und wir haben das so gemacht, die Verkleidung, dass der Pastewka das vorher nicht sieht. Weil ich habe gesagt, können wir das so hinkriegen, dass der Bastian das nicht sieht vorher? Ja, den lenken wir ab, benehmen wir mal das und so. Und dann gab es die erste Szene, wo ich in dem Saab sitze und er einsteigt.
Ja.
Und dann hat der Regisseur irgendwie das hingekriegt, dass ich saß schon im Auto. Und er hat dann zu Bastian gesagt, komm, der Hugo ist schon im Auto, wir machen mal eine Probe. Text weißt du, okay. Und ich weiß noch, Bastian stieg ein, guckte mich an und ich stand nicht im Text und ich sag, guck ihn an und sag, Schalömchen. Da war Feierabend. Ich glaube, wir mussten 2 Stunden unterbrechen. Es war unfassbar, was da passiert ist. Wir haben uns kaputt geschrien, wir konnten nicht mehr. Und das war bei der Serie immer. Also das war ein so tolles Team und hat so einen Spaß gemacht in der Serie. Aber ich kann den Bastian verstehen nach 15 Jahren, dass der sagt, so, jetzt war Feierabend.
Ich finde, man hat gemerkt, dass das super funktioniert hat.
Ja, war irre, ja.
Und wir haben Bastian gesagt, dass du heute hier bist.
Ja.
Und er lässt grüßen. Können wir uns mal anhören.
Aha.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hier meldet sich ganz kurz Bastian Pastewka mit einem lieben Gruß an meinen Freund Hugo Egon Balder. Hugo Egon Balder ist einer der nettesten 5 Kollegen, die es im deutschen Showgeschäft gibt. Und er hat viel für das deutsche Showgeschäft getan. Er hat sehr viele Comedians zusammengefercht in tolle Sendungen wie RTL Samstagnacht oder Genial daneben und auch in die Hit gegangen. Man kann nicht alles haben. Ja, und seine Liebe zu Musik, die eint uns ein bisschen klar. Er ist ein zorniger Rocker, aber er hat ein Herz für Jazz und Unterhaltungsmusik, zum Beispiel vom Hasi Osterwald Sextett.
Musik ist top.
Und er mag natürlich auch sowas hier.
Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling.
Oder sowas hier.
Du hast mir gerade noch zu meinem Glück gefehlt. Ausgerechnet du.
Ja,
ausgerechnet du.
Oder sowas hier.
Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend.
Oder sowas hier.
Die Gefühle haben Schweigepflicht.
Die Lieblingshits des Hugo Egon Balder. Wobei ich gerade sehe, es sind meine Lieblingshits. Entschuldigung. Viel Spaß euch noch und liebe Grüße.
Der wunderbare Bastian Pastewka.
Ja. Er schickt mir auch manchmal so Sachen. Ja. Er hat mir jetzt fast vor kurzem geschickt vom NDR, von irgendeinem Organisten. Das ist alles unfassbar. Dann schickt er mir manchmal Fotos von Bild und Funk aus dem Jahre 68 mit Wilm Tölke drauf und so. Aber ich finde das alles klasse. Der Typ ist einfach unheimlich.
Ja. Und ihr versteht euch gut?
Ja, glänzend, ja.
Mhm. Musikgeschmack getroffen,
bisschen
zumindest
anders,
an den Randzonen.
Obwohl Hasi Osterwald liebe ich immer noch, muss ich sagen, ja.
Okay. Du spielst immer noch Schlagzeug, ne? Bist du immer noch...
Ja, Schlagzeug und Keyboard. Ich habe ja eine Kneipe in Hamburg. Mhm. Und wenn ich da bin am Wochenende, spiele ich mit. Wir machen immer Live-Musik. Und ich habe sonst immer Keyboard gemacht.
Mhm.
Aber dann kam irgendwann mal Jean-Jacques Kravetz in den Raum, der Keyboarder von Udo Lindenberg. Und dann haben wir gesagt, Mensch, komm, dann geh du ans Keyboard. Und seitdem trommel ich da, was nach 4 Stunden ein bisschen, also ich bin ziemlich fertig, muss ich sagen. Ja. Aber es geht. Ja. Es macht Spaß.
Und Piano wirkt immer noch im Privaten, wenn man, du hast mal gesagt, man muss sich eigentlich, wenn man so in der Anbahnungsphase ist, sich nur ans Piano setzen und sagen, mir ist da gerade was eingefallen.
Ja, das hat mir früher, als ich hier ganz jung war,
ja.
Also als ich wirklich ganz jung war, hat es mir sehr geholfen, Mädels kennenzulernen. Das ist so.
Kannst gern beschreiben, wie das dann...
Naja, das läuft dann immer gleich ab. Dann ist man, lernt man, hat man mich kennengelernt und ich hatte eine eigene Wohnung irgendwo in Berlin. Ich bin ja tausendmal umgezogen. Hatte aber immer ein Klavier da stehen. Und dann kam die noch, saß man da und dann spielt man da so und ja, mehr muss man an sich gar nicht machen. Das ist besser, das hilft. Das Schlagzeug ist da schlecht.
Das ist ja, ist schwierig. Das ist
doof.
Das ist schwierig. Aber hast du dann so getan, als hättest du da gerade ein Lied komponiert für
nein,
sie?
Nein, ich habe...
Und der tiefen Gefühle...
Nee, das wäre zu viel gewesen. Da muss man gucken, wie weit man dann gehen darf. Das wäre zu viel. Dann hätte die gemerkt, ach, der verarscht mich hier ein bisschen. Nein. Ich habe dann immer so... Und wenn eben nichts war, dann war eben nichts. Aber das ist auch, war auch wurscht. Dann war ich eben nett. So, ja. Aber das war es lange her.
Denke ich mir. Ja. War da, als du noch kein Bier getrunken hast.
Ja.
Du bist jetzt fünfmal, du bist Rekordhalter hier in diesem
doch, Studio. Jetzt, ja.
Ja, also mit 5 Ehen. Ich habe schon erstaunlich viele 4-mal verheiratet hier begrüßen dürfen. Mhm. Aber 5-mal ist tatsächlich Rekord. Mhm. Hast du für dich mittlerweile mit deinen gesettelten 73 Jahren eine Erklärung gefunden, warum es 5-mal wurde?
Nein. Habe ich nicht. Überhaupt nicht. Ich habe mich das auch schon gefragt.
Ja.
Und habe darauf, ich habe dann auch bei mir mit Nein geantwortet und damit war die Sache für mich erledigt.
Ja. Und du hast aber auch nie den Punkt erreicht, wo du sagst, jetzt habe ich es aber kapiert, das mit der Ehe ist irgendwie nichts, ist nur teuer und macht auch immer dann einen gewissen Aufwand.
Ja, das sollte man meinen, dass man dann vielleicht so denkt, nicht? Mhm. Aber das war bei mir nie der Fall. Ich weiß auch nicht warum. Da muss irgendeine Gehirnwindung bei mir fehlen. Irgendwie, dass ich das irgendwie nicht mitgekriegt habe. Aber ist ja auch wurscht. Ich habe nur nach meiner 4. Ehe oder nach der Freundschaft, die ich dann hatte, als das auseinanderging und ich da alleine war, da habe ich gedacht, ist das herrlich.
Ja.
Ist das schön alleine. Man kommt nach Hause und kann machen, was man will. Und ich habe mich auch in keinster Weise irgendwie einsam gefühlt. Also überhaupt nicht. Es war herrlich. Ich habe gedacht, so bleibt das jetzt mal. Mhm. Bis zum Ende deiner Tage. Ist es aber nicht. Ja, und dann macht man es.
Das heißt aber, jetzt musst du dich natürlich in der Zweisamkeit wieder eher einschränken oder Rücksicht nehmen, Kompromisse schließen. Fällt schwerer oder ist dann doch wieder genau das, was du immer
eigentlich versucht hast? Nee, es ist anders. Also Kompromisse muss man immer schließen. Ja. Nicht nur in der Ehe, sondern auch im Leben. Meistens, sonst funktioniert es ja nicht. Aber jetzt habe ich so zum ersten Mal, klingt auch doof, wenn man das in dem Alter sagt, jetzt habe ich zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, das ist es jetzt. Weil einfach die Wellenlänge einfach stimmt. Und die stimmt nach 7 Jahren immer noch. Was vorher nie der Fall war. Da war schon nach 2 Monaten, war teilweise schon im Eimer. Und da denkt man, ja gut, dann ist das jetzt mal in Ordnung so. Ja, ich meine, man weiß ja nie, was passiert. Aber habe ich jetzt auch eine Frau, die auch schon ein bisschen älter ist. Ich bin auch älter. Und wir haben beide schon alles erlebt und müssen uns gegenseitig nicht mehr beweisen. Also so ist das.
Und du bist ja auch viel unterwegs. Das soll ja helfen.
Wir sind ja immer zusammen unterwegs.
Ne? Oh, sie ist immer dabei?
Sie ist immer dabei.
Okay. Ja. Du spielst jetzt gerade mit Jochen Busse Theater. Mhm. Komplexe Väter.
Ja.
Hier an der Komödie im Marquardt in Stuttgart zum Beispiel. Mhm. Wenn man euch beide da sieht, ist es immer noch Wahnsinn, ihr habt beide ein unglaubliches Timing, dieses auch mal eine Pause setzen, die Pause aushalten, den anderen so richtig schön ins Spiel nehmen. Hat das von Anfang an zwischen euch beiden schon älteren Herren so gut funktioniert?
Ja. Der Jochen ist ja so lange im Geschäft, also weit länger als ich. Das absolut professionell, das Ganze. Und das muss auch so sein. Und da wir uns privat sehr mögen, können wir uns auf der Bühne auch wunderbar anschreien. Und es ist ja, ich meine, man hat es ja sehr oft im Theater, dass man Kollegen hat, die einfach, die einem die Pointe nicht gönnen. Nicht? Und da gibt's ja auch Kolleginnen und Kollegen, die dann auch wissen, was sie dann machen in dem Moment. Also sie drehen sich in dem Moment um oder husten oder gehen schon mal rein mit dem Wort und so weiter.
Das echt jetzt?
Ja, natürlich. Ja, klar. Na sicher. Aber das ist bei uns beiden nicht so. Also ich freue mich über jede Pointe, die Jochen hat. Über jeden Lacher, den er hat. Und ich glaube, er freut sich, also ich weiß, er freut sich auch über jeden Lacher, den ich habe. Weil sonst funktioniert es ja auch nicht. Also man muss, wir sind ja ein Team. Also wir machen ja keine Solo-Veranstaltung.
Und das war jetzt gerade die Frage gewesen. Also es gibt Kolleginnen und Kollegen, die lieber das Stück gefährden und den Erfolg des Teams, als dem anderen die Pointe zu gönnen.
Sowas gibt es ja. Natürlich, das gibt's überall. Das gibt's ja nicht nur bei uns im Beruf, das gibt's ja in jedem anderen Beruf auch. Also es gibt ja auch bei der Versicherung Leute, die da arbeiten, die anderen, dem anderen nicht den Erfolg nicht neiden oder bei der Bank oder wo auch immer. Es gibt's überall.
Da gucken halt nicht 300, 400 zu.
Das ist richtig, aber das ist ja demjenigen in dem Moment wurscht. Hm. Und genauso ist es ja auf der Bühne auch. Also dann gibt's natürlich auch, wie in jedem anderen Beruf, auch Leute, die das einfach nicht können. Gibt's ja auch, die es gar nicht mit Absicht machen, sondern einfach aus Blödheit. Aber da versuchen wir möglichst mit diesen Menschen nicht zusammenzuarbeiten. Nein, also bei uns ist alles prima und Jochen und ich sind einfach, es macht einen Heidenspaß jeden Abend, sag ich mal so. Es ist so. Ich würde es sonst nicht machen. Also ich würde ihn nicht spielen, wenn ich merke, das funktioniert alles nicht so.
Man merkt es euch an, dass es euch Spaß macht. Was willst du im Fernsehen nochmal machen? Wenn jetzt einer sagt, du kannst dir das raussuchen, du bist das Fernseh-Urgestein. Mach nochmal Spielwiese wie damals bei RTL. Was würdest du gern machen?
Ich habe ja zwei Sendungen produziert, die habe ich nicht moderiert. Die hat Christian Thees moderiert von SWR 3. Mhm. Bei Sat.1 ist eine Musiksendung, die heißt Taratata, kommt aus Frankreich, läuft immer noch, wo man verschiedene Musiker einlädt, zusammengewürfelt, deutsch, international, die dann auch ihr neuesten Hit machen, wenn das alles live, nichts vom Bann, und die auch dann zusammen musizieren. Und das Schöne bei der Sendung ist, es kann keiner was gewinnen. Mhm. Es ist kein Wettbewerb. Null. Machen einfach nur Musik. Da habe ich zwei Folgen damals gemacht, produziert zusammen mit Herrn Drexler für Sat.1. Das hat einen großen Spaß gemacht. Wir haben innerhalb von 5 Wochen Leute gekriegt. Joe Cocker, Ronald Keating, Coors, Cure. Mhm. Das hat einen riesen Spaß gemacht. Das Problem ist nur, das ist nicht billig, das Ding. Das kostet ein bisschen Geld. Und das ist auch für den Sender, glaube ich, für jeden Sender nicht zu stemmen. Da braucht man Sponsoren. Also wenn da ein Sender kommen würde, würde ich sagen, dann würde ich es nochmal machen. Mhm. Weil Musik ist halt mein Leben.
Und sonst nochmal?
Genial daneben noch die nächsten 22 Jahre. Oder 23.
Dann wünschen wir dir da viel Erfolg.
Dankeschön.
Wir wünschen dir, dass du erfolgreich die 6. Ehe verhinderst.
Ja, vielen Dank. Sehr nett.
Du bist da aber, glaube ich, auf einem guten Weg.
Ich hoffe.
Ja. Musst du jetzt rauchen?
Ich muss nicht, aber ich möchte.
Okay. Dann bringe ich die jetzt mal raus.
Eine gute Idee,
auf den Balkon. Hugo, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht.
Dir auch. Vielen Dank. Alles Gute, auch beruflich weiter.
Danke.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu. In der SWR4-App und natürlich in der ARD-Audiothek. SWR4. Da sind wir daheim.